Manche Christen verbinden Dienst vor allem mit sichtbarem Erfolg, großen Zahlen und vielen Aktivitäten. Doch der neutestamentliche Dienst, wie Paulus ihn in 2. Korinther 2-3 beschreibt, folgt einem ganz anderen Weg. Christus triumphiert, indem er Menschen innerlich erobert, sie in seinen Siegeszug hineinzieht und durch den Geist sein eigenes Leben in ihre Herzen einprägt. Nicht Massenproduktion, sondern eine leise, aber tiefgreifende Lebensübertragung steht im Mittelpunkt. Der Triumphzug Christi und der Duft seiner Erkenntnis. Wenn Paulus vom Dienst des neuen Bundes spricht, zeichnet er kein Bild von ruhigem Amt und geordnetem Religionsbetrieb, sondern von einem Triumphzug. Gott aber sei Dank, der uns in dem Christus allezeit im Triumph einherführt und den Duft seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Vor seinem inneren Auge steht der römische Siegeszug, ein König kehrt heim, seine Feinde sind besiegt, und gefesselte Gefangene ziehen hinter ihm her. Paulus setzt sich nicht an die Stelle des siegreichen Generals, sondern an die Stelle des Gefangenen. Er versteht sich als einer, den Christus überwunden hat. Der Sieg Christi besteht für ihn zuerst darin, dass Christus ihn erobert, sein eigenes Recht haben, seine eigenen Pläne und Sicherheiten zerbricht und ihn in den Zug seiner Herrschaft einreiht. Dieser Dienst ist ein Triumphzug. Wohin dieser Dienst auch kommt, dort wird der Triumph Christi offenbar, der zum Sieg dieses Dienstes wird. Wohin Paulus und seine Mitarbeiter auch gingen, dort war der Triumphzug, der den Sieg Christi feierte. Eine solche Feier brachte immer den Sieg Christi mit sich. So gab es den Triumph des Dienstes. Der Triumph des Dienstes ist die Feier des Sieges Christi durch die besiegten Gefangenen im Gefolge dieses Triumphzuges. Alle, die in diesem Triumphzug sind, sind besiegt, unterworfen und gefangen genommen worden. So zeigt sich der Triumph Christi gerade darin, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Wer in diesen Zug gestellt wird, ist nicht mehr der Regisseur seines Lebens, nicht mehr der Besitzer seiner Zukunft. Aus der Sicht der Welt ist das Verlust, aus der Sicht des neuen Bundes ist es der eigentliche Sieg. Denn in diesem Gefolge verbreitet sich ein Duft, während die Besiegten mitgehen, reden sie von dem, der sie gewonnen hat, und aus ihrem Reden und Sein steigt die Erkenntnis Christi wie ein Geruch auf. Dieser Duft ist nicht neutral. Paulus sagt, den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Wenn derselbe Christus verkündigt wird, erleben einige, wie in ihnen Leben erwacht, andere verhärten sich und gehen in eine tiefere Ferne. Der Dienst des neuen Bundes ist darum niemals bloß Informationsweitergabe. Er ist ein geistlicher Vorgang, in dem der in uns wohnende Christus sich mitteilt, und an dieser Mitteilung entscheidet sich, ob Menschen tiefer ins Leben hinein oder tiefer in den Tod hineingehen. Wer diesen Zug im Glauben wahrnimmt, wird nüchtern und zugleich getröstet. Nüchtern, weil klar wird, es geht nicht darum, dass unser Dienst überall Beifall bekommt oder äußerlich erfolgreich erscheint. Wo Christus als Sieger sichtbar wird, gibt es auch Widerspruch, Ablehnung, Verstockung. Getröstet, weil der eigentliche Sieg nicht an unseren Ergebnissen hängt, sondern an der Person, die vorangeht. Er ist der Triumphator, wir sind die Mitgeführten. In diesem Licht verliert der eigene Maßstab an Gewicht, nicht mehr die Frage, ob wir glänzen, sondern ob sein Duft durch uns wahrnehmbar wird. Wer sich in diese Prozession hineinfinden lässt, entdeckt Schritt für Schritt, dass die tiefste Form von Freiheit nicht darin besteht, sich selbst durchzusetzen, sondern von dem gewonnen zu sein, der nicht verliert. Gott aber sei Dank, der uns in dem Christus allezeit im Triumph einherführt und den Duft seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Die Perspektive des Triumphzuges Christi bewahrt vor Entmutigung und vor Selbstüberhöhung. Wo Christus dich in seinen Zug gestellt hat, ist dein Leben nicht zufällig, nicht wertlos und nicht verloren, auch wenn Wege durch Schwachheit, Ablehnung oder Unverständnis führen. Sein Sieg steht fest und du wirst in diesen Sieg hineingetragen. In der Stille vor ihm kann neu wachsen, was Paulus lebte, das bescheidene Bewusstsein, ein besiegter Gefangener in der Prozession Christi zu sein und darin ein Träger eines Duftes, der weit über die eigenen Möglichkeiten hinausreicht. Lebendige Briefe Christi, mit dem Geist geschrieben. Paulus greift ein stilles, aber kraftvolles Bild auf, wenn er die Gläubigen als Brief beschreibt. Er schreibt, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Im Hintergrund steht die Erinnerung an die steinernen Tafeln, auf die in 2. Mose das Gesetz geschrieben wurde. Damals war es ein äußerer Text, in Stein gehauen, der den Menschen vorgehalten wurde. Im Dienst des neuen Bundes greift Gott erneut zur Schreibfeder, aber das Material hat sich verändert, nicht mehr Stein, sondern Herz, nicht mehr Tinte, sondern der Geist des lebendigen Gottes. Vers 2 sagt, ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Die Gläubigen waren die Frucht der Arbeit der Apostel und empfahlen die Apostel und ihren Dienst anderen. So wurden sie zu den lebendigen Empfehlungsbriefen der Apostel, geschrieben von den Aposteln, mit dem innewohnenden Christus als Inhalt in jedem Teil ihres inneren Wesens. Damit ist gesagt, der neue Bund ist im Kern ein inneres Schreiben. Christus bleibt nicht als Idee, Lehrsatz oder fromme Atmosphäre außerhalb des Menschen, sondern der lebengebende Geist prägt ihn tief in das innere Wesen ein, in Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Entscheidungen. So wird unser Herz zur Tafel, auf der der dreieine Gott sich einträgt. Dieses Schreiben geschieht nicht in einem Augenblick, sondern auf dem Weg, auf dem Christus aus dem Mittelpunkt unseres Geistes immer mehr Wohnung macht in unserem ganzen Herzen. Wo er uns in konkreten Situationen begegnet, korrigiert, tröstet, stärkt, hinterlässt er Schriftzeichen seines Wesens. Mit der Zeit entsteht ein Brief, den andere lesen können, sie erleben, wie jemand reagiert, hofft, liebt, vergibt, und darin werden Umrisse Christi erkennbar. Bemerkenswert ist, dass Paulus zugleich sagt, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen. Während Christus durch den Dienst in das Herz der Empfänger geschrieben wird, wird derselbe Christus auch tiefer in das Herz der Dienenden eingraviert. Es ist, als entstünden zwei Originale desselben Briefes, eines im Leben derer, die das Evangelium empfangen, und eines im Innern derer, die es tragen. So ist echter Dienst nie Einbahnstraße. Wer wahrhaft Christus austeilt, wird selbst durch denselben Christus geprägt. Am Ende steht kein makelloses Produkt, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, deren Herzen die Schriftzüge eines und desselben Herrn tragen. Dieses Bild kann sanft entlasten. Es verlagert die Aufmerksamkeit weg von der Frage, wie brillant unsere Worte sind oder wie beeindruckend unser Auftreten ist. Entscheidend ist, wer schreibt. Wo der Geist des lebendigen Gottes am Werk ist, bleibt etwas zurück, das menschliche Rhetorik nicht hervorbringen kann. Und es ermutigt, das eigene Leben in seiner Unvollkommenheit nicht zu verachten, gerade dort, wo Risse und Brüche sind, findet der göttliche Schreiber Platz, um seine Schriftzüge einzutragen. Schritt für Schritt entsteht eine Lesbarkeit, die wir uns selbst nicht geben könnten. Wer sich so als Brief Christi versteht, entdeckt, die eigentliche Würde besteht nicht darin, dass andere uns bewundern, sondern darin, dass Gott sein Wort in uns gefunden hat. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Da ihr offenbar werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, der durch unseren Dienst ausgefertigt ist, hineingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in Tafeln fleischerner Herzen. Das innere Bild eines Briefes Christi macht Mut, den eigenen Alltag neu zu betrachten. In Begegnungen, Entscheidungen und verborgenen Kämpfen schreibt der Geist des lebendigen Gottes Zeile um Zeile. Nicht alles ist schon deutlich, manches wirkt wie ein unfertiger Entwurf. Doch der Schreiber ist treu. Wo du dich von ihm gewinnen lässt, in Freude wie in Korrektur, wächst eine stille Lesbarkeit, die andere ermutigen und auf Christus hinweisen kann. In dieser Sicht wird selbst unscheinbarer Dienst kostbar. Er ist Teil eines Schreibprozesses, in dem Gott sich selbst in Menschen hinein und durch sie hindurch lesbar macht. Göttliche Befähigung, der Geist gibt Leben, der Buchstabe tötet. Angesichts der Schwere dessen, was im Dienst des neuen Bundes geschieht, Leben oder Tod, Schreiben oder Verwerfen des göttlichen Wortes im Herzen, drängt sich eine schlichte Frage auf, und wer ist dazu tüchtig? Paulus weicht ihr nicht aus, sondern führt sie weiter, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, nicht zu Dienern des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber gibt Leben. Es liegt eine befreiende Klarheit in diesen Worten. Weder Charakterstärke noch Bildung, weder Erfahrung noch Frömmigkeit machen tauglich für diesen Dienst. Gott selbst schafft die Befähigung, indem er sich als Geist in das Wesen seiner Diener hineinkonstituiert. Wer ist befähigt, das Werk zu tun, lebendige Briefe Christi zu schreiben? Nur Gott ist dazu befähigt. Es muss Gott in uns sein, der diese Briefe schreibt. In uns selbst sind wir in dieser Angelegenheit nichts. Für das, was wir in uns selbst sind, oder für das, was wir tun können, ist kein Platz. Wir brauchen den dreieinen Gott, der in unser Wesen hineinkonstituiert wird. Nur dann können wir ein solcher Schreiber werden. Wenn Paulus vom Buchstaben spricht, meint er nicht das geschriebene Wort an sich, sondern die Forderung des Gesetzes, die nur verlangt, aber kein Leben mitteilt. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Das Gesetz ist heilig und gut, aber es bleibt äußerliche Anordnung. In Römer 7 beschreibt Paulus, wie das Gebot die Sünde an das Licht bringt und ihn gerade dadurch in den Tod treibt. Wo wir in diesem Geist des Gesetzes dienen, mit Druck, Leistungserwartung und toter Orthodoxie, kann das Ergebnis nur Erschöpfung und inneres Absterben sein, so korrekt die Form auch wirken mag. Demgegenüber steht der Geist, der Leben gibt. Im Dienst des neuen Bundes ist Gott nicht nur der Fordernde, sondern der Gebende. Der verarbeitete dreieine Gott hat sich in Christus durch Tod und Auferstehung hindurchgearbeitet, um als lebengebender Geist in Menschen Wohnung zu nehmen und durch sie zu wirken. Echte Befähigung besteht deshalb nicht zuerst in äußeren Gaben, sondern darin, dass dieser Geist Raum in uns findet. Wo er unser Maß, unsere Härten, unsere verborgen gepflegte Selbstgerechtigkeit aufdeckt und zugleich mit der sanften Kraft des Lebens füllt, beginnen wir anders zu reden und zu handeln, nicht mehr, um zu formen, zu kontrollieren oder zu beeindrucken, sondern um Leben weiterzugeben. Darum führt die Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit bei Paulus nicht in Lähmung, sondern in Vertrauen. Weil er weiß, dass seine Tüchtigkeit von Gott ist, kann er mutig dienen, ohne sich selbst zu überschätzen, und zugleich in Schwachheit stehen, ohne zu verzweifeln. Diese Haltung öffnet auch für uns einen Weg. Anstatt an den eigenen Mängeln zu verzweifeln oder sie hinter Aktivismus zu verstecken, darf das Eingeständnis der Begrenztheit zum Eingang für die göttliche Befähigung werden. Wo das geschieht, verliert das Müssen des Buchstabens seine Macht, und das Können des Geistes beginnt, Form anzunehmen, oft leise, oft unspektakulär, aber wirkkräftig, weil es Leben trägt. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, nicht zu Dienern des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber gibt Leben. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Die Unterscheidung zwischen Buchstabe und Geist lädt ein, die eigene Art des Dienstes zu prüfen, ohne sich zu verurteilen. Wo das Tun von Druck, Pflichtgefühl und innerer Härte geprägt ist, zeigt sich die Spur des Buchstabens, der tötet. Wo hingegen Raum entsteht für das Wirken des lebengebenden Geistes, im Hören, im Warten, im schlichten Gehorsam, beginnt eine andere Qualität, Leben wächst, auch wenn die Formen bescheiden sind. So kann selbst das Bewusstsein, nicht zu genügen, zu einem leisen Tor der Hoffnung werden, dort, wo der eigene Maßstab zerbricht, findet der Geist Gottes Platz, seine göttliche Befähigung hineinzulegen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.